Herr Chakir, Kurdistan ist viergeteilt in Syrien, zumeist an der Grenze an den Irak und an der Türkei, leben roundabout 2 Millionen Kurdinnen, etwa 10% der syrischen Gesamtbevölkerung. Zunächst mal, wie war diese Region vor der Selbstverwaltung ökonomisch aufgestellt? Wie waren die Produktionsverhältnisse? Wovon haben die Menschen gelebt?
Also man kann sagen, dass Rojava, also Westkurdistan, so wird das genannt, Nordsyrien, im Endeffekt das Kornkammer der gesamten syrischen Geografie war. Es wurde dort in der Regel, also waren Bauern, sie haben produziert auf eigene Rechnung. Das Problem war, dass die Kurdinnen und Kurden in Syrien jahrzehntelang nicht als Staatsbürgerinnen gegolten sind. Sie hatten noch nicht mal Ausweise. Insofern war das ein relativ problematisches Feld. Gleichzeitig hatte auch die Türkei in den letzten Jahrzehnten in Zusammenarbeit mit Syrien dort Fabriken gebaut, Möbelfabriken, die aber auf der anderen Seite das Problem der Arbeitslosigkeit in Syrien vervierfacht haben, weil diese Fabriken haben dazu geführt, dass die anderen kleineren Ateliers oder Kleinhandel, Einzelhandel und Handwerker Konkurs anmelden mussten. Also es war nicht rosig, aber immerhin kann man sagen, dass insbesondere bezüglich der Landwirtschaft doch Rojava relativ gut aufgestellt war.
Also überwiegend landwirtschaftlich strukturiert, ja, und Kleinbauern, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Seit Jahrzehnten herrscht ja die Baath-Partei in Syrien. Wie war das Verhältnis der Baath-Partei zur syrischen, zur kurdischen Bevölkerung in Syrien?
Also die Baath-Ideologie kann man durchaus mit einem arabischen Nationalismus betiteln. Insofern war, obwohl eine säkulare Gesellschaft durch die Baath-Partei aufgebaut wurde, man muss ja wissen, dass Syrien ein Multiethnien- und Multireligionenstaat war. Und was die Kurdinnen und Kurden oder die kurdische Bevölkerung in Syrien betraf, sie wurden eigentlich immer außen vor gelassen, sie wurden diskriminiert, sie wurden nicht als Staatsbürgerinnen und Bürger anerkannt und man hat ihnen auch sehr viele Massaker man kann sagen, dass die kurdische Bevölkerung in Syrien unter der Baath-Regierung gelitten hat. Man muss es sehr differenziert sehen, weil ich finde auf der einen Seite, dass die Strukturen, insbesondere wenn es um die Nicht-Muslime geht, um Christen, um Esiden, um andere Ethnien, dass dort aufgrund der säkulären Republik doch relativ viele Möglichkeiten eingeräumt wurden, friedlich zusammenzuleben, aber auf der anderen Seite gleichzeitig dann auch die kurdische Bevölkerung unterdrückt wurde. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass die Mehrzahl der kurdischen Bevölkerung sunnitischen Glaubens ist.
Aber gibt es nichtsdestotrotz doch durchaus auch Parallelen zur Republik Türkei? Auch in der Türkei ist der kurdischen Bevölkerung elementare Rechte vorenthalten worden, wie kurdischsprachiger Unterricht, der Gebrauch der kurdischen Sprache, das Ausüben der kurdischen Kultur. Kann man nicht auch bei Syrien von einer gewissen Arabisierungspolitik gegenüber den Kurden reden?
Natürlich, klar. Ich meine, die Entwicklung der sogenannten bürgerlichen Demokratien, ich kann das noch nicht mal richtig aussprechen, man kann es nicht richtig aussprechen für Türkei, für Syrien, weil es ja keine echten bürgerlichen Demokratien war. Aber die Entwicklung nach dem Ersten Weltkrieg hat dazu geführt, dass beide mit dem Aufbau der Nationalstaaten, insbesondere Ethnien, relativ große Ethnien wie die kurdische Ethnie, dadurch eigentlich auseinander zerrieben wurde. Die Türkisierungspolitik der Republik Türkei, die Arabisierung in Syrien, im Irak, aber auch natürlich die persische Politik im Iran, hat in 4 Teilen Kurdistans dazu geführt, dass die kurdische Bevölkerung in allen Bereichen eine diskriminierte Minderheit geworden ist.
Der Amtsantritt von Bashar al-Assad war verbunden mit gewissen Hoffnungen auf Reformen. Haben sich die gegenüber der kurdischen Bevölkerung in Syrien erfüllt?
Nein. Also, man sollte nicht unbedingt auf die bürgerlichen Medien hören, wenn gewisse Regierungsumbildungen im Nahen Osten stattfinden. Man sollte dort da hingucken, was die bürgerlichen Regierungen in Europa zum Beispiel machen. Deutschland und die Vereinigten Staaten, insgesamt die NATO-Staaten, haben Bashar al-Assad als einen Partner gesehen am Anfang. Während des sogenannten Krieges gegen den Terror wurden Gefangene nach Syrien verfrachtet, weil dort die effizienteren Foltermethoden bzw. Abhörmethoden, Verhörmethoden vorhanden waren. Deutschland hat syrische Flüchtlinge zurückgeschickt mit der Begründung, Syrien wäre ein sicheres Land. Insofern, es ging in erster Linie natürlich um Geostrategien und Bashar al-Assad war nichts anderes als im Endeffekt die Fortführung der Politik seines Vaters. Man kann es nicht personifizieren, es ist nicht nur eine Person, sondern es ist eine breite bürokratische Kaste, bürokratisch-militaristische Kaste, die wirtschaftlichen Verhältnisse in Syrien bestimmt haben. Also das ist quasi die syrische Bourgeoisie hat Bashar al-Assad unterstützt.
Herr Jakir, Nah- und Mittelostpolitik kann sehr kompliziert sein. Wir haben eben über die Unterdrückungspolitik der syrischen Baath-Partei gegenüber der eigenen kurdischen Bevölkerung gesprochen. Nichtsdestotrotz ist es auch wahr, dass von 1980 bis 1998 Damaskus eine schützende Hand über die PKK gehalten hat, weil Syrien mit der Türkei über Wasserfragen im Konflikt lag. Öcalan lebte in dieser Zeit in Damaskus und die PKK hatte Ausbildungslager in der damals syrisch kontrollierten BKA-Ebene des Libanon. Zu dieser Zeit hat sich Öcalan gegen die nationalen Bestrebungen der syrischen Kurden gewandt, um das Mindeste zu sagen. Trotzdem scheint Öcalan wahnsinnig beliebt in der Rojava zu sein. Woran liegt das? Ist man in der Rojava wenig nachtragend?
Nein, also man muss erstmal so sehen, dass natürlich das syrische Regime immer wieder versucht hat, gegenüber dem großen Bruder oder großen Feind, wie man es auch nennen mag, Türkei, eben Kurdinnen und Kurden oder Bestrebungen der Kurden für ihre Freiheit zu missbrauchen, zu instrumentalisieren. Das war lange Zeit so, weil es ist nun mal eine Tatsache, dass die Türkei die Möglichkeit hat oder die Möglichkeit gewonnen hat, über Euphrat und Tigris eine Wasserpolitik zu führen, wo Wasser als strategisches Gut und gleichzeitig als eine Waffe benutzt wurde. Insofern kann man sagen, dass alle Staaten in der gesamten Welt immer wieder versuchen, über unterschiedliche Formen ihre Nachbarn oder den Einfluss bei ihren Nachbarn zu erhöhen oder gegebenenfalls sie zu schwächen. Deshalb hat man versucht, die PKK oder die kurdische Bewegung zu instrumentalisieren. Aber dass Abdullah Öcalan gerade in Rojava so beliebt ist, hat eigentlich nichts damit zu tun, dass Syrien oder das Assad-Regime Öcalan in irgendeiner Weise versucht hat, nahezulegen, dass sie keine nationale Bewegung sein sollen, sondern im Gegenteil, die PKK war lange Zeit mitten in der Bevölkerung verankert. Sie hat dort auch insbesondere, wenn es um die Fragen geht, Rekrutierung von Kadern, politische Bildung, die Unterstützung vor Ort, also als eine soziale Bewegung ist dort die PKK entstanden im Endeffekt. Sie war nicht nur eine Guerilla-Organisation, sondern teilweise ähnlich wie die libanesische Hezbollah, war die PKK in Syrien eigentlich eine soziale Bewegung, wo auch sehr viele in sehr vielen kurdischen Dörfern auch sehr viele PKK-Anhänger waren. Das heißt, Abdullah Öcalan hat dort gelebt mit der Bevölkerung, innerhalb der Bevölkerung und hat seine Organisation aufgebaut. Und da kann man schon sagen, dass zum Beispiel die PYD im Endeffekt aufgrund dieser Ideen und dieser Entwicklung in Syrien entstanden ist. Die PKK kann man nicht nur als eine türkische, also eine Organisation der Kurden in der Türkei sehen, sondern die PKK ist eine breite Bewegung von Armen und von Frauen, die in allen vier Teilen Kurdistans vorhanden ist.
Sie würden also der These nicht zustimmen, dass die nationalen Bestrebungen der Kurdinnen in Syrien erst richtig Aufschwung nahmen, nachdem das Bündnis Damaskus, das Zweckbündnis Damaskus PKK beendet war, Ende der 1990er Jahre?
1999, ganz genau. Es hat, das Assad-Regime war gezwungen, aufgrund der realen Bedrohungsszenarien aus der Türkei, die Zusammenarbeit mit der PKK zu beenden und Abdullah Öcalan auszuweisen. Man muss wissen, dass damals ein hochrangiger Vier-Sterne-General an der syrisch-türkischen Grenze eine Pressekonferenz einberufen hat und gesagt hat, wenn Assad Öcalan nicht ausliefert, dass die türkische Armee dann einmarschieren werde. Syrien hat niemals Interesse daran gehabt, militärische Auseinandersetzungen mit der Türkei zu führen. Insofern waren sie eigentlich auch gezwungen, auch aufgrund der Entwicklung in Syrien selbst, die Frage, wie die türkischen Firmen in Syrien eingegliedert worden sind, die großen Investitionen. Es ging ja um wirtschaftliche Zusammenarbeit und natürlich wirtschaftliche Gründe. Nicht nur jetzt diese politische Ausrichtung. Und Syrien war in einer Situation, wo sie die PKK aus ihrem Land rausnehmen musste. Es war eine reale Bedrohungssituation. Und die Frage der nationalen Bestrebungen. Ich weiß nicht, ob man das als nationale Bestrebungen nennen kann, denn die Entwicklung in Rojava zeigt, dass die PYD, also die kurdische Bewegung in Syrien, sich als Teil Syriens sieht. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wo Salih Muslim, als die ersten Demonstrationen stattgefunden haben, zuerst gesagt hat, die Demokratisierung Syriens wird das Werk der Syrer sein, aller Syrer sein. Und wir wollen keinen neuen Staat, wir wollen ein demokratisches Syrien, wo wir als Kurdinnen und Kurden anerkannt sind, als Gleichberechtigte. Das ist übrigens auch der Grund, warum das sogenannte Freie Syrische Armee und die sogenannte bewaffnete syrische Opposition die Kurdinnen von Anfang an nicht wollte. Weil sie wollten den Kurden in Syrien keine Rechte zustehen, keine Autonomie zustehen. Und die PYD hat schon früher, also nicht Ende der 90er Jahre, sondern Anfang der 2000er Jahre begonnen, gegen das Assad-Regime sich zu organisieren, Formen zu finden, wie sie gemeinsam mit ihren Nachbarn, mit Arabern, Turkmenen, Tschetschenen, Formen zu entwickeln, politische Vertretungsformen. So ist die PYD entstanden. Sie wurde 2004 gegründet. Also, und daher war sie auch in der Lage, sehr schnell nach 2011, als die ersten Demonstrationen stattgefunden haben, vor Ort Strukturen zu schaffen, also Selbstverteidigungskräfte zu schaffen, damit dort nicht die gleichen Ereignisse stattfinden, Terror stattfindet wie in den übrigen Teilen Syriens.
Kommen wir sofort darauf zu sprechen. Wenn ich von nationalen Rechten gesprochen habe, meinte ich keine sezessionistischen Bestrebungen, sondern meinte ich kulturelle Emanzipation und ökonomische und politische Teilhabe, die ja bisher den Kurdinnen in Syrien auch verwehrt worden ist. Sie sprachen die PYD, die Partei der Demokratischen Einheit, jetzt schon des Öfteren an. Sie wurde 2003 gegründet. Kann man sagen, dass die PYD heute die hegemoniale Partei nach Rojava ist?
Das kann man durchaus sagen, ja, die hegemoniale Partei, wobei die Frage, wie die Strukturen in Rojava sind, Die sind ja keine Parteienstrukturen in dem Sinne, sondern...
Aber ich wollte jetzt erstmal nach der PED fragen, zur Selbstverwaltung kommen wir gleich.
Die PED ist quasi innerhalb der kurdischen Parteien die am stärksten in der Gesellschaft verankerte Partei, das kann man sagen.
Welches Programm hat die PED?
Das Programm der PED ist angelehnt an das Konzept von Abdullah Öcalan, demokratischer Konföderalismus, demokratische Autonomie, demokratische Republik. Man kann das Programm der PED im Endeffekt wiedergespiegelt sehen in dem Gesellschaftsvertrag von Rojava, wo sie sämtliche ethnische und religiöse Unterschiede ablehnen, sie lehnen zentrale Macht ab, demokratische Autonomie in allen Bereichen, Geschlechtergerechtigkeit, Geschlechterdemokratie, die Möglichkeit der Selbstverteidigung, Selbstschutzes und Selbstverwaltung. Das sind die zentralen Punkte, die auch im PED im Programm steht. Und man kann durchaus auch feststellen, dass in den Reihen der PED nicht nur Kurdinnen und Kurden sind, sondern auch andere Ethnien.
Was sind die ökonomischen Vorstellungen der PED?
Die ökonomischen Vorstellungen sind, um eine Kurzformel zu bringen, eigentlich ein nicht kapitalistischer Entwicklungsweg. Das ist deshalb schon interessant, weil auf der einen Seite wird natürlich die kapitalistische Monopolisierung kritisiert. Die kapitalistische Globalisierung wird kritisiert, gleichzeitig aber gesagt, ja, der real existierende Sozialismus hat auch nicht zu der Befreiung eigentlich geführt, deshalb wollen wir einen dritten Weg gehen. Und dieser dritte Weg sieht dann vor, dass Produktionsgenossenschaften gegründet werden, dass Preise kontrolliert werden, demokratisch kontrolliert werden, dass aber auch einzelne kleine Bauern und kleine Händler gestützt werden. Ob das ein dritter Weg sein kann oder nicht, das will ich jetzt erstmal ohne Kommentar darstellen, weil unter sehr, sehr widrigen Umständen kann man nur von Versuchen reden. Und ich denke, es ist erstmal jetzt wichtiger, sich zu verteidigen, als über ökonomische Fragen zu debattieren. Aber langfristig gesehen ist die PED auch wirtschaftlich gesehen oder in wirtschaftspolitische Ansichten der PED kann man durchaus als nicht kapitalistisch bezeichnen.
Auf einer Veranstaltung in Marburg, bei der ich das Vergnügen hatte, zugegen zu sein, haben Sie bezüglich der Selbstverwaltung in Rojava eine Analogie gezogen zu Pariser Kommune. Könnten Sie das für uns einmal erläutern?
Ja, ich bin immer noch der Auffassung, dass Rojava quasi das Pariser Kommune des 21. Jahrhunderts ist. Die Pariser Kommune, 75 Tage lang, auch unter widrigen Umständen. Sie haben dort einen Versuch gewagt, wo eine direkte basisdemokratische Rätestruktur aufgebaut wurde. Und Ähnliches kann man heute in Rojava sehen. Es ist auch interessant, dass zum Beispiel dort die unterschiedlichen Frauen, die in den Frauenverteidigungseinheiten kämpfen, sich Kampfnamen wie Rosa oder Clara gegeben haben. Sie nehmen direkten Bezug zu der Arbeiterinnen-Arbeiterbewegung, sie nehmen direkten Bezug zu der Entwicklung nach 1848 in Europa, eine aufgeklärte, säkulare und demokratische Struktur zu schaffen, die von allen vier Seiten bedrängt wird, von einer terroristischen Organisation wie diese sogenannte IS, aber gleichzeitig von den regionalen Mächten versucht wird zu unterdrücken. Es findet ein Embargo statt seitens der Türkei, aber auch gleichzeitig seitens der Barzani-Regierung im Nordirak, sogenannte kurdische Autonomieregion. Unter diesen Umständen versuchen sie dort angefangen von Dorf, Stadtteil, Stadträten, überall die Beteiligung der Bevölkerung sicherzustellen an politischen Entscheidungsmechanismen. In der Weise, dass es Volksräte gegründet werden, die selber entscheiden, was vor Ort passiert, dass dort Menschen in der eigenen Muttersprache Schulbildung genießen, dass sie Gesundheitsversorgung kostenlos erhalten, dass die, wie gesagt, die Preise demokratisch kontrolliert werden und dass auf allen Ebenen Frauen und Männer gleichzeitig die Ämter innehaben. Das heißt, es gibt keine einzige Struktur, wo der Vorsitzende und die Vorsitzende nicht ein Mann und eine Frau ist. Gleichzeitig haben sie die Selbstverteidigung in der Weise organisiert, dass zum Beispiel Esiden oder die Assyrer, das sind die Aramäer, die Keldaner, die unterschiedlichen Formen der assyrischen Glaubensrichtung, sind ja Christen, syrische Christen, sie selbst ihre Organisationen, Verteidigungsorganisationen aufbauen können. Da sind Araber, Araberinnen, die auch ihre Selbstverteidigungsorganisation aufgebaut haben, oder Turkmenen oder Tschetschenen. Und sie sagen ja auch ganz offen, dass sie als Kurdinnen, Kurden, Araberinnen, Tschetscheninnen, Turkmeninnen diesen Gesellschaftsvertrag unterschrieben haben und diesen verwirklichen wollen. Es ist klar ausgedruckt in dem Gesellschaftsvertrag, dass Monopolisierungen nicht geduldet werden können, dass einzelne Ethnien nicht über andere Ethnien herrschen dürfen, dass der gesamte Gesellschaftsvertrag wie eine Verfassung Geltung findet und auch nicht nur für Rojava selbst, sondern für ganz Syrien angewandt werden sollte. Insofern, wenn man das sich anschaut, da gibt es schon Analogien, auch wenn man nicht von einer Arbeiterbewegung in Rojava sprechen kann, so ist es doch analog zu Franz Fanon vielleicht, als Verdammte dieser Erde, haben sie doch sich ihre eigene Welt geschaffen und versuchen dies zu schützen. Und deshalb kann man durchaus sagen, dass Rojava die Pariser Kommune des 21. Jahrhunderts ist.
Herr Jakir, Sie erwähnten eben schon den Islamischen Staat. Seit rund 2 Monaten leistet die Kobane einen, ja, man muss es wohl so sagen, heroischen Widerstand gegen den Islamischen Staat. Trotzdem zunächst einmal, es war ja ein relativ unbekannter Akteur, dieser Islamische Staat, bis Anfang dieses Jahres, als er dann militärische Erfolge im Irak aufbaute. Wer ist der Islamische Staat aus Ihrer Sicht?
Der sogenannte Islamische Staat ist im Grunde genommen ein privates Militärunternehmen, das mit einer Schreckensherrschaft sich selbst bereichert oder ihre eigene Bereicherung sicherstellt. Gleichzeitig als Subunternehmer tätig ist und von unterschiedlichen Staaten unterstützt wird. Der sogenannte Islamische Staat, für mich ist das ein Terrorkalifat, besteht aus unterschiedlichen Organisationen, wird von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen unterstützt inzwischen, oder einige sind wieder zurückgegangen. Der Grund dieser Unterstützung liegt darin, dass zum Beispiel im Irak die sunnitische Mehrheit sich nicht vertreten fühlte. Da gibt es natürlich auch wirtschaftliche Interessen, da gibt es Interessen, wenn es um Landbesetzung geht, da gibt es Interessen über die Frage der Verteilung der Öleinnahmen und so weiter. Es ist ein sehr komplexes Thema, wo man sagen muss, das Terrorkalifat ist das Ergebnis der jahrzehntelang verfehlten Politik des Westens, wenn es um Energiesicherheiten geht, wenn es um Interventionskriege geht, wenn es um die Verletzung des Völkerrechts geht. Das ist genau das Ergebnis dessen, hausgemachtes Ergebnis dessen, was der Westen bis jetzt vor Ort in eigenen geostrategischen, geopolitischen und geoökonomischen Interessen gehandelt hat. Das Terrorkalifat rekrutiert Menschen aus aller Welt. Man kann es quasi als die internationale der Islamisten bezeichnen, weil sie auf Geld gibt. Sie bezahlt ihre Kämpferinnen und Kämpfer und sie hat auch eins geschafft, dass sie durch diese Terror, diesen barbarischen Akt, sämtliche Verbindungen der Kader, die sie rekrutiert hat, zu zivilisatorischen Errungenschaften abgekoppelt hat. Der Islam ist nichts anderes als eine Hülle für dieses private Militärunternehmen, weil das hat mit dem Islam überhaupt nichts zu tun. Insofern kann man sagen, wenn man die Entwicklung seit dem ersten Golfkrieg über den zweiten Golfkrieg, über Afghanistan und so weiter verfolgt, dass solche Organisationen wie das Terrorkalifat keine Neuerscheinungen sind, sondern auch gezüchtet wurden, gezüchtet von einer Politik, die auf Ausbeutung der Energieressourcen orientiert war, die die Beherrschung der Weltmärkte sichern wollte. Und daher kann man sagen, dass islamistische Organisationen und der Terror im Endeffekt das Ergebnis der kapitalistischen Globalisierung ist, um es kurz zu sagen.
Sie haben beim IS, beim Islamischen Staat, jetzt betont Privatarmee, Subunternehmen. Verstehe ich Sie da richtig? Ist das für Sie eigentlich weniger eine politische Formation?
Das ist keine politische Formation. Die politische Formation in dem Sinne, das ist auch eine Hülle.
Kein politisches
Programm? Da geht es rein, das sind moderne Korsaren. Die gehen rein, die rekrutieren, okay, sie handeln wie ein Staat. Sie geben irgendwelche Dokumente heraus. Sie kassieren Steuern. Das Kalifat hat täglich zwischen 2 und 3 Millionen Dollar Einnahmen. Lösegeld, Schutzgeld, Erpressung und so weiter. Und gleichzeitig auch sogenannte Steuern. Aber sie verkaufen Öl. Sie plündern Kulturgüter. Die haben Weltkulturerbe, haben sie quasi derart geplündert, dass nichts mehr übrig geblieben ist. Sie verkaufen Öl an die Türkei oder an andere Staaten. Und zwar zu Spottpreisen. Ein Barrel Öl kostet derzeit aufgrund der Situation auf dem Weltmarkt ca. 65 bis 70 Dollar, was normalerweise 100 Dollar war. Aber als es noch 102 Dollar gekostet hat, hat der IS an türkische Firmen ein Barrel Öl für 13 Dollar verkauft. Das konnte man seinerzeit sogar im Spiegel online lesen. Also es ist eine Unternehmung und keine politische Organisation. Politik und Religion sind nur Hüllen dessen.
Sie sprachen von ausländischen Unterstützern des IS. Wer ist das?
Es ist ein offenes Geheimnis, dass Saudi-Arabien, Katar und die Türkei lange Zeit solche Organisationen, auch unter anderem Al-Qaida oder die Al-Nusra-Front und natürlich auch die IS, unterstützt haben. Denn in erster Linie ging es darum, dass die sunnitischen Despoten gemeinsam auch mit den türkischen Entscheidungsträgern den Einfluss des Irans zurückdrängen. Das heißt, gegen die sogenannte schiitische Achse, bestehend aus Iran, den Zentralregion Iraks, Syrien und der libanesischen Hisbollah. Dieser schiitischen Achse, die sunnitische Achse gegenüberzustellen. Es gibt Belege, die beweisen, stichhaltig beweisen, das sagt nicht nur ich, sondern auch die bürgerlichen Medien, zum Beispiel die FAZ in Deutschland oder andere, dass die Türkei quasi als logistisches Zentrum für diese Gruppen dann fungiert hat. Das Geld kommt zum größten Teil aus Katar und Saudi-Arabien. Die militärische, finanzielle und logistische Unterstützung lief zum größten Teil über die Türkei, weil die syrisch-türkische Grenze fast über 900 Kilometer ist, glaube ich. Es gibt Berichte, Fernsehberichte, die darlegen, dass die Kämpfer, die sogenannten Kämpfer des Terrorkalifats, in türkischen Krankenhäusern behandelt werden, kostenlos. Dass es in der Türkei mehrere Ausbildungsstätten gibt. Dass zum Beispiel sogar Waffenlieferungen herausgekommen sind. Es gab Fernsehberichte, wo die Gendarmerie einen LKW-Konvoi angehalten hat, wo Waffen waren, Raketen waren. Und dann hat die türkische Regierung sofort interveniert, der Nachrichtendienst hat interveniert und dieser LKW-Konvoi durfte wieder weiterfahren. Wohin? Natürlich in den Irak bzw. nach Syrien. All diese Sachen zeigen, dass die regionalen Mächte solche Organisationen als Subunternehmer beschäftigen. Denn das Interesse dieser regionalen Kräfte liegt darin, solche Strukturen wie in Rojava schon im Keime zu ersticken. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass auch der Westen eine doppelzüngige Politik verfolgt. Zum Beispiel die sogenannte Anti-IS-Allianz, die meiner Meinung nach eine völkerrechtswidrige Unternehmung ist. Rojava im Stich lässt im Endeffekt. Zwar werden Stellungen der IS bombardiert, aber man kann es durchaus verfolgen, dass zum Beispiel höchstens am Tag 15 oder 20 Luftschläge laufen, während in der Vergangenheit zum Beispiel als es um den Krieg gegen Saddam ging, am Tag 3000 Luftschläge vorgenommen worden sind. Das heißt, militärisch ist man in der Lage, die IS zu zerschlagen, aber die nutzen ihnen als nützliche Idioten teilweise auch zur Durchsetzung ihrer eigenen Strategie.
Al-Baghdadis Terrororganisation Islamischer Staat, sagen Sie, Subunternehmen von Staaten wie Katar, Saudi-Arabien und der Türkei. Könnte das ein Bumerang werden für diese Staaten, dass also der IS dann doch so stark wird, dass auch die Herrschaftsverhältnisse in diesen Staaten bedroht werden könnten?
Das glaube ich nicht, weil es hat sich immer wieder dargestellt und man kann es auch in der Geschichte der Nationalstaaten sehen, dass eben solche Organisationen, solche Subunternehmerschaften jederzeit ausgeschaltet werden können. Es wäre auch nicht im Interesse von der IS außerhalb Syriens und Iraks noch weiterhin tätig zu werden. Zwar sprechen sie davon, die ganze Welt zu islamisieren und so weiter, was im Endeffekt nur zur Rekrutengewinnung in anderen Teilen der Welt geht, sondern es geht dort darum, dass eben die Teile der IS sich selbst bereichern und für die Unterstützerstaaten sind sie im Grunde genommen keine Gefahr, weil sie nicht in ihren Ländern operieren. Sie lassen es ja auch nicht zu. Sie können zum Beispiel, die IS kann in der Türkei Leute rekrutieren. Es gibt Vereine, die für den IS Propaganda machen. Es gibt Leute, die man munkelt, man erzählt, das sind alles so Berichte vom Hören sagen teilweise, dass die Werber pro Person noch $25.000 als Prämie kassieren. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder falsch ist, das kann ich nicht nachweisen, aber es gibt Aussagen von ausgestiegenen IS-Terroristen, die sagen, dass sie pro Tag $100 bis $150 bekommen haben und dass es Leute gegeben hat bei den Kämpfern, die zwischen $1.500 und $2.000 bekommen haben. Aber der große Teil hat nicht so viel Geld bekommen. Das heißt, alle Kämpfer dort kriegen Geld. Diese können in der Türkei, in Saudi-Arabien oder sonst wo rekrutiert werden. Aber ich glaube nicht, dass die IS eine langfristige langfristigen Bestand haben wird sei denn zu Legitimationszwecken oder Instrumentalisierungszwecken für Angriffe in dieser Region und für die Umordnung oder Neuordnung des gesamten Nahen Ostens.
In diesem Kontext nochmal, wir haben eben über den Irak gesprochen und über dieses skurrile Bündnis, das da passiert ist zwischen dem Namen nach islamistischen Staat und der Baath-Partei. Die Baath-Partei auch im Irak war ja säkular orientiert. Nichtsdestotrotz sehen wir bei der Offensive, die wir dieses Jahr im Irak gesehen haben, viele sunnitisch-batistische Kräfte auf Seiten des Islamischen Staats. War das die Voraussetzung für die militärischen Erfolge im Irak des Islamischen Staats?
Ich bin kein Militärexperte in dem Sinn, aber ich glaube, erstens war es schon ein großes Problem der Maliki-Regierung, dass sie eine konfessionelle Politik verfolgt hat und dadurch sehr viele Clans, sunnitische Clans, ausgeschlossen hat, dass sie sich ausgeschlossen gefühlt haben von der Regierung, dass sie sich diskriminiert gefühlt haben und dadurch auch auf Opposition gegangen sind. Und diese Clans, das sind feudale Strukturen und die frühere Baath-Strukturen, haben dann natürlich versucht, Zweckmüsse einzugehen. Und man kann es heute sehen, jetzt wo auch im Irak IS-Stellungen bombardiert werden, sieht man, dass diese Clans, diese feudalen Strukturen und auch teilweise ehemalige Baath-Leute dieses Zweckbündnis aufgelöst haben. Sie ziehen sich wieder zurück. Also natürlich war es eines der wichtigsten Grundbedingungen, warum die IS so militärisch erfolgreich geworden ist. Ich denke, einer der anderen Gründe, warum sie so erfolgreich waren, war diese Schreckensbilder. Sie haben es so sehr gut ausgenutzt, dass die bezahlten, aber schlecht ausgebildeten Kräfte der irakischen Armee schon bei, wenn sie von der Ferne die Flagge gesehen haben, alles liegen gelassen haben und abgehauen sind. Natürlich gab es da auch Interessen, selbstverständlich sunnitische Kräfte wollten nicht gegen die IS kämpfen oder wenn man sich im Irak zum Beispiel die 2 Millionen Einwohnerstadt Mosul anschaut, an einem Tag von knapp 600 oder 800 Terroristen wurde sie eingenommen. Wenn man bedenkt, dass die kurdische Regionalregierung im Nordirak fast 200.000 Peshmerga, bewaffnete Peshmerga, im Dienst hat, die auch bezahlt werden, da kann man sich gar nicht vorstellen, warum die 2-Millionen-Stadt so schnell aufgegeben wurde oder warum sie erobert werden konnte. Es sei denn, es gab Interessen, nämlich, dass zum Beispiel die Stadt Kirkuk auf einmal unter die Kontrolle der kurdischen Regionalregierung ging. Und da geht es um Erdöl. Und man kann auch verfolgen, wie zum Beispiel die IS von der sogenannten Anti-IS-Allianz bekämpft wurde, nicht als die im Schengal-Gebirge, also der sogenannten Sinjar-Gebirge, die Jesiden vor einem Massaker standen, vor Gefahr. Da ist ja sind die Guerilla der PKK und der PYD sind ja zu Hilfe geeilt und haben Zehntausende von Jesiden gerettet. Da haben sie nicht geholfen, aber als die Erdölfelder von Erbil und Kirkuk in Gefahr geraten sind, da haben sie angefangen, ihre Stellung zu bombardieren. Im Endeffekt war das ein Signal, bis hierhin und nicht weiter. Du kannst alles machen, was du willst, mit den Esiden und Kurden, aber die Erdölfelder, die lässt ihn hoch.
Jakir, bei uns in Deutschland konnte der Islamische Staat bis vor wenigen Wochen noch völlig legal agieren, bis er dann auf die Terrorliste gesetzt worden ist. Wie erklären Sie sich das?
Das ist die doppelzüngige Politik des Westens, das gehört dazu. Es gehört zu der Gesamtstrategie, während auf der einen Seite Kurden kriminalisiert werden, stigmatisiert werden seit 21 Jahren, ein unsinniges, politisch überhaupt nicht begründbares PKK-Verbot vorherrscht, können Islamisten sich hier organisieren, weil sie auch nützliche Idioten der Geostrategie sind. auch hier in Deutschland. Zum einen der Islam als das neue Feind, als die Legitimationsgrundlage für die NATO, die ja im Endeffekt gegen das kommunistische Gefahr gegründet wurde. Islam als das personifizierte Böse, Clash der Zivilisationen, wie seinerzeit vorgegeben wurde, im Endeffekt als Herrschaftsinstrument, um neoliberale Umwälzungen im Inland, um die Militarisierung der Außenpolitik zu begründen. Wenn man sich vorstellt, man konnte das in den Nachrichten ja auch sehen, wenn die heute in einem Flugzeug einsteigen, sie haben zufälligerweise eine Flasche Wasser dabei, müssen sie das abgeben. Aber eine Frau konnte mit Waffenmagazinen für ein Kalaschnikow-Gewehr, eine Muslima, ausreisen. Der Verfassungsschutz, die BND und auch der MA, der militärische Abschirmdienst, alle wissen ganz genau Bescheid, wer wo wen rekrutiert. Wir haben das gesehen, was mit der NPD-Geschichte war, ja, NSU und so weiter. All dies zeigen, dass die verantwortliche Politik in der Bundesrepublik, genau wie an anderen bürgerlichen Staaten, in westlichen Staaten, denen geht es nicht um die Bekämpfung des Terrors, sondern der Terror dient ihnen als Grundlage für ihre globalen Politiken, wo Despoten, Diktaturen unterstützt werden, gegebenenfalls auch bekämpft werden, um eigene Strategien durchzusetzen. Wenn man sieht, was zum Beispiel in Ukraine passiert, dass westliche Staaten faschistische Organisationen unterstützen und demgegenüber auch eine mediale Kampagne stattfindet, wie toll die ukrainischen Regierung ist, die ja westlich orientiert ist und die östlichen zum Beispiel dem bösen Reich des Putin wollen. Okay, der Putin ist auch kein lupenreiner Demokrat, darum geht es ja nicht. Ich wollte nur zeigen, wie versucht wird, hier auch Meinung zu machen. Insofern sowohl die deutsche als auch die anderen westlichen Regierungen sind mit Schuld daran, dass islamistische Organisationen sich in Europa ausbreiten können. Es gehört auch ein Teil der Migrations- und Flüchtlingspolitik dazu. Das heißt, die Menschen, die Muslime, die muslimischen Einwanderer oder Zugewanderten werden isoliert, sie werden ausgegrenzt. Die ausländerfeindliche Politik, die institutionellen Diskriminierungsmechanismen schaffen Grundlagen dafür, dass junge muslimische Einwanderer oder die hier schon geborenen Immigrantinnen sehr schnell von solchen Rattenfängern auch quasi für einen Kampf, das nichts mit dem Islam zu tun hat, rekrutiert werden können.
Sie erwähnten die Rettungsaktion, die die PYD und die PKK für die Jesiden im August dieses Jahres durchgeführt haben, als sie von einem Völkermord bedroht gewesen sind durch den Islamischen Staat. Dieser hartnäckige Angriff des Islamischen Staats auf Kobane, ist das sozusagen die Quittung, die jetzt die Kurden, die PYD, dafür bekommen soll?
Nicht ganz. Kobane ist eine kleine Stadt, eine kleine Grenzstadt, hat aber eine strategische Bedeutung. Kobane ist das mittlere von den drei Kantonen in Rojava. Wenn sie eingenommen wird, dann ist es umso einfacher, die anderen beiden Kantone anzugreifen und niederzumachen. Und gleichzeitig ist es, wenn Kobane eingenommen werden würde, ist ja nicht nur eine Stadt, sondern auch eine Kanton, eine Region, hätte die IS einen Großteil der syrisch-türkischen Grenze unter ihrer Kontrolle. Also es hat mehrere Gründe, warum Kobane angegriffen wird. Mit Schengal hat das wenig zu tun, sondern Schengal ist eigentlich ein weiterer Beweis für das Schreckenherrschaft und wie dieses Schreckenherrschaft für die IS wichtig ist, um ihre Herrschaftsstrukturen zu sichern.
Kobane war lange Zeit im Fokus der sogenannten Weltöffentlichkeit, zurzeit interessanterweise nicht mehr, obwohl die Kämpfe unvermindert hart dort weitergehen. Wie ist der Status quo?
Der Status quo ist, dass in Kobane selbst ein Großteil wieder unter der Kontrolle der Selbstverteidigungskräfte steht. Dazu haben teilweise auch Luftschläge geholfen. Mit dem Peschmerga sind auch einige schwere Waffen gekommen. Aber es ist eigentlich dem aufopfernden Kampf der Selbstverteidigungskräfte zu verdanken, dass die Terrormiliz zurückgedrängt werden konnte. Man muss wissen, die haben sogar mit Kalaschnikow gegen Panzer gekämpft. Und sie haben dem Terrormiliz viele Verluste zubereitet. Die Terrormiliz sind Leute, die Geld bekommen, wenn sie kämpfen, aber die Selbstverteidigungskräfte sind Leute, die ihr eigenes Haus und Hof, ihr eigenes Leben, ihre eigene Heimat verteidigen. Das ist schon ein Unterschied. Aber im Endeffekt sehe ich nicht nur Kobane, sondern ganz Rojava quasi unter einem Damoklesschwert und immer noch unter der Bedrohung, weil die IS, das Terrorkalifat, jederzeit noch weitere Kämpfer hinschicken kann. Und Rojava ist meiner Meinung nach von allen Seiten umzingelt. Zum einen sollen die demokratisch autonomen Strukturen nicht nur militärisch eliminiert werden, sondern auch politisch. Man versucht jetzt, dieses multiethnische, multireligiöse oder Ethnien und Religionen überwindende Form der Selbstverwaltung durch einen kurdischen nationalen Einheitsgedanken wettzumachen. Das ist ein ideologischer Angriff, ein Frontalangriff auf die Errungenschaften der Menschen in Rojava.
Wer versucht das?
Das versuchen die westlichen Länder, das versucht die Türkei gemeinsam mit Barzani-Regierung. Es geht ihnen darum, dass diese Strukturen beseitigt werden. Rojava eigentlich ein Teil der kurdischen des kurdischen Regionalgebietes in Nordirak wird. Denn es geht um viel Öl und viel Geld.
Und das ist auch der Grund, weswegen jetzt 150 Peschmerga-Kämpfer mit schweren Waffen in der Rojava in Kobane angekommen sind?
Also es ist, man muss ja sagen, also 150 Peschmerga haben 3 Tage gebraucht, um eine Strecke, die man innerhalb von 6 oder 8 Stunden nehmen konnte. Es ist schon sehr interessant, wie das Ganze entwickelt ist. Mit dem sogenannten Duhok-Abkommen hat man zugestimmt, dass kurdische Parteien, die eigentlich in Rojava keine gesellschaftliche Verankerung haben, an der Regierung beteiligt werden sollen. Das ist ein Versuch, meiner Meinung nach, Rojava über Nationalismus und den sogenannten Nationalstaatlichkeitsformen auseinander zu bringen. Die kurdische Bewegung, das heißt die PYD, aber auch die PKK, haben zwar dem zugestimmt, aber ich glaube, sie wissen ganz genau, was sie tun. Und sie wissen auch ganz genau, was für Gefahren da sind. Sie waren quasi gezwungen, einen solchen Weg zu gehen, zu sagen, okay, die 150 Peschmerga können nach Kobane kommen, weil sie ganz genau wissen, dass die Kampferfahrung von Peschmerga niemals mit der gleichen Kampferfahrung der JPG oder JPG zu vergleichen ist. Sie haben eine taktische Zusammenarbeit gewählt mit dem strategischen Feind. Es wird versucht, diese durch diese sogenannte nationale Einheitsdiskussion und nationale Einheit zum einen Barzani wieder reinzuwaschen, weil er die im Sinjar-Gebirge die Esidi alleine gelassen hatte und dadurch eigentlich sehr viele Minuspunkte bekommen hat. Aber zum anderen natürlich durch die Zuschleusung von FSA-Kämpfern, also von den sogenannten Freien Syrischen Armee, die auch in Kobane reinkommen sollen. Erdogan sagte, 1300 FSA-Kämpfer sollen in Kobane stationiert werden. Das sind alles Versuche, um die militärische Stärke der PYD zu brechen. Dazu ist noch nicht gekommen. Dazu wird es auch, glaube ich, kaum kommen, weil zum einen die kurdische Bewegung von PKK und PYD eigentlich eine sehr kluge Bündnisstrategie verfolgen, wo sie zum einen in Kobane selbst mit Teilen der FSA gegen die Terrormiliz kämpfen, aber ihre eigenen Kämpferinnen sind niemals in irgendeiner Weise in anderen Bereichen Syrien im Kampf. Gleichzeitig versuchen sie durch diese Zustimmung an dieses Duhok-Abkommen Barzani zu neutralisieren. Ob sie das genau schaffen können, das wird sich zeigen, denn die Gefahr durch das Terrorkalifat ist noch nicht vorbei. Und was sich noch entwickeln wird, ist noch offen, zumal die Vereinigten Staaten inzwischen über eine Militärbasis in Nordirak nachdenken.
Dass die PYD zugestimmt hat, dass die 150 Peshmerga-Kämpfer mit schweren Waffen kommen, hat aber vor allen Dingen die Gründe, dass die PYD bzw. die YPG und die YPG weiterhin nur mit leichten Waffen ausgestattet
sind. Das ist richtig. Ja. Es gibt noch einen Grund. Ich sage mal so. Die US-Armee, die US-Luftwaffe hat ja 21 Tonnen Waffen aus Nordirak nach Kobane geflogen. In Duhok, wo die syrisch-kurdischen Parteien gemeinsam mit Barzani 10 Tage diskutiert hatten, wo sie zum Schluss kommen sollten, passierte Folgendes. Auf einmal fielen zufälligerweise 2 Pakete, nicht in die kurdischen Teil von Kobane, sondern in die Hände des Terrormiliz. Meiner Meinung nach ein Signal, wir können auch anders. Entweder ihr arbeitet mit Barzani zusammen oder wir ziehen unsere Hilfe zurück.
Herr Cakir, wie würden Sie das Verhältnis Ihrer Partei, die Partei Die Linke, zur PYD beschreiben?
Solidarisch. Viele Teile der Linken sind besorgt über die Entwicklung. Nicht nur in Rojava, sondern in ganz Syrien und in der ganzen Region. Und ich habe bisher sehr viel Solidarität aus dieser Partei erfahren, die die kurdische Bewegung, die Kurdinnen und Kurden zu unterstützen. Es gibt unterschiedliche Ansatzpunkte, wo man darüber auch diskutiert, wie diese Hilfe aussehen könnte. Und ich denke, es stünde auch der Linken insgesamt ganz gut zu Gesicht, wenn sie diese solidarische Haltung ein bisschen besser auch darstellen könnte.
Herr Cakir, Solidarität ist ja immer ein großes Wort. Wir haben beobachtet, dass die Demonstrationen, die vor dem 1. November, vor dem weltweiten Solidaritätstag mit Kobane gelaufen sind in Deutschland, vorwiegend, ich drücke es vorsichtig aus, vorwiegend kurdische Akteure gesehen hat. Deutsche Organisationen, einschließlich der Linkspartei, waren wenig bis zum Teil gar nicht zu sehen. Wie kommt das?
Nein, das ist richtig. Das hat einen wesentlichen Grund. Dass die europäische Linke insgesamt, also die gesellschaftliche wie politische Linke, ich nehme da alle, lange, lange Zeit nicht begriffen haben, was dort passiert. Das hängt natürlich auch mit der ganzen eurozentristischen Paradigmen der europäischen Linken sowie teilweise der sturen nationalstaatlichen oder eurostaatlichen Blickes. Sie haben nicht gemerkt, dass eben eine Organisation wie die PYD oder wie die kurdische Bewegung unter solchen Bedingungen basisdemokratische Strukturen schaffen kann. Sie haben es nicht geglaubt, weil viele der europäischen Linken selber dieses Glauben verloren haben. Sie wollen sich in einem reichsten Gebiet der Welt, in der privilegierten Situation, in den kapitalistischen Verhältnissen haben sie sich zurechtgefunden. Diese zu überwinden, die in der Rhetorik stattfindet, aber das Glauben daran fehlte. Und jetzt merken sie, dass es doch möglich ist, dass ein anderer Weg möglich ist, dass nicht unbedingt die von Nationalstaaten durchgesetzte Entwicklungsweg gegangen werden muss, um eine Befreiung der Frau zum Beispiel darzulegen. Erst als die Wahrnehmung in der bürgerlichen Gesellschaft bezüglich der kurdischen Bewegung sich verändert hat, hat sich auch die Situation der europäischen Linken insgesamt zu der kurdischen Bewegung verändert. Erst als sie sichtbar wurden durch die bürgerlichen Medien, wurden sie darauf aufmerksam. Und das ist ein Vorwurf, den wir durchaus uns selbstkritisch stellen müssen.
Herr Czarki, Sie haben eben eine historische Analogie gezogen zur Pariser Kommune. Jetzt ziehen wir auch mal eine. Und wir machen Sie jetzt zu einem Abgeordneten im französischen Parlament des Jahres 1937. Szenario: Die Spanische Republik kämpft um Überleben gegen die Frankisten. Die Frankisten werden unterstützt von Mussolini und von Hitler. Zur Debatte im französischen Parlament, Sie sind natürlich Abgeordneter einer linken Partei, zur Debatte im französischen Parlament steht die Frage einer auch militärischen Unterstützung der Spanischen Republik. Wie hätten Sie entschieden?
Ich hätte mich so entschieden, wie ich das auch gemacht habe, jetzt. Wobei meine persönlichen Gebrechen es nicht zugelassen haben, dass ich mit einer Waffe im Kobane kämpfen kann. Aber ich hätte damals dazu aufgerufen, die Demokraten und Antifaschisten in Spanien zu unterstützen, sei es mit finanziellen Mitteln, damit sie ihre eigenen Waffen kaufen können, aber sei es auch mit einem Aufruf an Freiwillige, dorthin zu fahren, zu kämpfen, nicht nur mit der Waffe in der Hand, sondern auch als Ärzte, als Sozialarbeiter, als Kinderbetreuer, als Lehrer, Lehrerinnen. Das wäre, glaube ich, der Weg gewesen, den ich gewählt hätte.
Hätten Sie auch Waffenlieferungen der Französischen Republik an die Spanische Republik gefordert?
Nein, weil ganz einfach die bürgerlichen Kräfte oder die französische, wenn ich als Linke oder wenn wir als Linke 1937 die Möglichkeit hätten zu entscheiden, an wen die Rüstungskonzerne, an wen der französische Staat diese Waffen liefert, zu beeinflussen, was geliefert werden sollte, dann hätte ich gesagt, okay, wir machen das.
Es gab ja eine Volksfrontregierung in Frankreich.
Naja, Volksfrontregierung, aber wir nehmen ja die Analogie. Solange ich nicht ganz genau weiß und solange ich nicht beeinflussen kann, wie diese Waffenlieferungen stattfinden, solange kann ich die doch nicht, so naiv kann ich doch nicht sein, dass ich dann sage, liefert mal schön.
Die PYD fordert aber, dass ihnen Waffen geliefert werden
zur
Selbstverteidigung.
Das ist richtig.
Warum schließt sich die Linkspartei da nicht an?
Ich spreche nicht für die Linkspartei. Ich bin nur ein einfaches Mitglied und kann nur das sagen, was ich darüber denke.
Aber Sie werden eine eigene Meinung haben.
Natürlich habe ich eine eigene Meinung. Das will ich auch klar und deutlich sagen. Die PYD, dass sie Waffen fordert, ist völlig verständlich nachvollziehbar. Ich denke, es ist auch wichtig, dass wir als Linke die PYD in der Weise unterstützen, mit Geld und mit Spenden und allem drum und dran, dass sie auch an diese Waffen kommen. Aber die Diskussion über Waffenlieferungen gerade hier stellt sich für uns da aus einer ganz anderen Perspektive dar. Es ist kein Widerspruch in sich, zu sagen, keine Waffenlieferungen über westliche Länder, aber gleichzeitig die Unterstützung der PYD. Das ist kein Widerspruch an sich, sondern eine klare friedenspolitische Linie, weil wir ganz genau wissen, wir haben gesehen, als die ersten Waffen geliefert wurden, als die Menschen in Esiden bedrängt wurden, was ist passiert? Da hat nicht die JPG oder die HPG von der PKK Waffen bekommen, sondern die Barzani-Kräfte.
Eben.
So. Und die Frage ist auch folgendes, wenn man jetzt, bleiben wir mal militärisch, ja, schwere Waffen zu liefern, bedeutet auch, dass für diese schwere Waffen dementsprechend eine Ausbildung stattfinden soll. Richtig? Mhm. So. Und das dauert. Das sehen wir gerade im Nordirak. Und es gibt auch Peschmerge, die in Deutschland ausgebildet werden. Es wird immer noch gekämpft. Die eigentliche Frage war, was die PYD seinerzeit gesagt hat. Einen Korridor zu öffnen, wo eigene Kämpfer nach Kobane kommen können. Und ich denke, es gibt auch genügend Linke, die freiwillig gemeinsam mit den Selbstverteidigungskräften vor Ort gegen das Terrormiliz gekämpft haben und immer noch kämpfen. Das ist der wichtigere Weg, anstatt zu sagen, ja, Deutschland oder der Westen soll militärisch eingreifen.
Das fordert die PYD ja nicht.
Nein, die PYD fordert das natürlich nicht.
Ja.
Die PYD sagt auch, wir wollen ja, nur wir können sie rausschmeißen.
Ja, und dafür,
brauchen wir Waffen. Das ist richtig. Und deshalb kann ich nur sagen, das Korridor, die Aufgabe der Linken in Deutschland zum Beispiel könnte sein, so viel Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen, dass sie wiederum mit ihrem NATO-Partner dementsprechend Druck erhöht, damit ein Korridor eröffnet wird, dass aus anderen Bereichen Kurdistans Waffen geliefert werden können und Kämpfer geliefert werden können. Aber das ist die derzeitige Situation. Und die Frage wird dann auch sein, denn die PYD will Waffen. So, welche Waffen werden von wo geliefert? Was passiert mit den Waffen insgesamt? Wenn man bedenkt, dass allein die Kleinkaliber von Heckler und Koch für die meisten Toten in der ganzen Welt zuständig sind. Wenn man bedenkt, dass auch Waffen im Nahen Osten jederzeit kaufbar zu kaufen sind, wo die kurdische Bewegung jederzeit an solche Waffen kommen kann. Immer noch zu sagen, ja, unbedingt müssen wir aus Deutschland jetzt Waffen an die PYD liefern. Solange die Bundesregierung die PKK als eine terroristische Organisation ansieht, wäre es mehr als naiv zu glauben, die Bundesregierung würde es zustimmen, der PYD Waffen zu liefern.
Das ist natürlich eine richtig
Pseudodiskussion, die überhaupt nichts uns weiterführt, sondern...
Aber es wäre ja, wenn ich einen Einwand machen darf, es wäre ja doch interessant aufzuzeigen, dass also den Peschmerga, den Jesiden nicht geholfen hat, wo aber Erdöl zu finden ist, also Waffen geliefert werden, während der PYD, die jetzt seit 2 Monaten im erbitterten Widerstand gegen den IS ist, nicht Waffen geliefert werden. Eine solche Forderung jetzt zu erheben, wäre ja schon eine Möglichkeit, um die Doppelzüngigkeit, wie Sie es gerade genannt haben, der Politik der Bundesregierung aufzuzeigen, oder nicht?
Nein, das haben wir doch immer wieder gezeigt. Wir haben doch immer wieder gesagt, warum hängen Sie das PKK-Verbot nicht auf? Das ist doch relativ einfach. Und sowohl der Innenminister als auch die Kanzlerin, die bestehen darauf, dass dieses Verbot bleiben muss, dass Kurdinnen und Kurden in Deutschland und Europa kriminalisiert und stigmatisiert werden. Man sieht, dass die deutsche Türkei-Politik, die seit Jahrhunderten, Jahrzehnten so weitergeht, sich nicht geändert hat. Die Kurdenpolitik der Türkei deckt sich mit der Kurdenpolitik der deutschen Bundesregierung. Insofern glaube ich jedenfalls, dass die Kurdinnen und Kurden in Rojava von der Bundesregierung oder von anderen westlichen Regierungen nicht zu erwarten haben.
Sie sind ja im Kontakt auch, das weiß ich ja, Sie haben das ja gesagt, mit entscheidenden Menschen auch bei der PYD. Wird diese Haltung verstanden aus Ihrer Sicht?
Also, es gibt natürlich innerhalb der Führungsstruktur der kurdischen Bewegung selbstverständlich ein gewisses Maß an Verständnis. In den anderen Bereichen der kurdischen Öffentlichkeit gibt es durchaus Vorwürfe, Linke würden die Kurden im Stich lassen. Wenn gleichzeitig Biji Obama gerufen wird und man die Luftschläge hochleben lässt, ist es schon ein sehr, sehr, sehr problematische Sichtweise. Nachvollziehbar kann ich das aufgrund der Emotionalität dieser ganzen Geschichte. Aber da handelt die kurdische Bewegung richtig. Sie handelt nicht emotional, sondern sie handelt strategisch. Ihre taktischen Schritte sind meiner Meinung nach richtig, wo sie zum einen die Akteure, die regionalen Akteure, versucht zu neutralisieren, aber gleichzeitig sich auch in der Weltöffentlichkeit als eine positive Kraft für Demokratie und gegen IS und so weiter dargestellt hat. Ich glaube, das ist das Wichtigste in der Hinsicht, und ich muss sagen, trotz dieser ganzen Situation, trotz der ganzen Bedrängnisse, trotz der widrigen Zustände, ist es schon ein politischer Erfolg der kurdischen Bewegung, dass sie eine solche Öffentlichkeit herstellen konnte.
Herr Jagir, dann lassen Sie uns jetzt zum Abschluss noch einmal zusammenfassen, was Ihrer Meinung nach sollte die Linke, ich meine jetzt die gesamte bundesrepublikanische Linke, nicht nur die Linkspartei, fordern und wie sollte sie agieren?
Ich glaube, es wäre wichtig, darauf Druck auszuüben, dass endlich dieses PKK-Verbot aufgehoben wird. Wir haben gesehen, dass sogar das Zeichen einer Flagge einer Bundestagsabgeordneten die Immunität gekostet hat. Völlig unsinnig. Zweitens sollte die Bundesregierung, die westlichen Länder aufgefordert werden, Druck aufzuüben auf die Türkei, damit die offensichtliche Unterstützung des Terrorkalifats beendet wird. Drittens sollte nochmal Druck ausgeübt werden, dass ein Korridor geschaffen wird, wo Kurdinnen und Kurden sich selbst helfen können. Viertens, Saudi-Arabien und sonstige andere Despoten in der Region sollten keine Waffen mehr bekommen. Das heißt, es sollte ein genereller Rüstungsexportverbot verhängt werden. Und der Linken insgesamt, der gesellschaftlichen wie der politischen Linken, könnte man empfehlen, sich wieder an den Geist der internationalen Brigaden zu besinnen. Ein Aufruf für Freiwillige, ein Aufruf für Leute, die vor Ort Menschen unterstützen können. Und wie gesagt, man muss nicht mit der Waffe in der Hand kämpfen. Es reicht, wenn an der türkisch-syrischen Grenze Delegationen hingehen, wenn Ärztinnen und Ärzte hingehen, wenn Arzneimittel hingebracht werden, wenn Kinderbetreuung gewährleistet wird, wenn den Frauen dort geholfen wird, die seit mehreren Wochen in der Kälte leben müssen. Wenn man ihnen Nahrungsmittel schickt, wenn man ihnen Bekleidung schickt, jetzt kommt der Winter, da gibt es eine ganze Menge, was man machen könnte. Das wären, glaube ich, die Grundzüge, was in erster Linie machbar ist. Aber wichtig wäre auch, dass die europäische Linke sich ihren eigenen Hausaufgaben wieder besinnt, nämlich für einen echten Politikwechsel hier in Europa zu kämpfen, für eine Europa der sozialen Gerechtigkeit, des Friedens, gegen Militarisierung, gegen Interventionskriege, für die Einhaltung des Völkerrechts. Das sind unsere eigenen Hausaufgaben, hier vor Ort zu kämpfen, diese Politik des bürgerlichen Staates darzustellen, die Doppelzüngigkeit hier darzustellen und Mehrheiten dafür zu gewinnen, damit ein Politikwechsel stattfinden kann.
Herr Jacquier, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und dass Sie so tapfer gegen Ihre Erkältung angekämpft
haben. Danke.